Helmut. Ich will euch ein wenig von meinem alten Freund Helmut erzählen. Eine Momentaufnahme ist einige Jahre her. Als Helmut vor mir saß, passte der Name irgendwie nicht. Jeder Mut hatte Helmut verlassen. Helmut war ein guter Freund von mir in meiner Studienzeit und auch vorher. Wir haben uns viel über Glaubensfragen unterhalten und uns gegenseitig ermutigt. In diesem Moment war ich mal dran mit Ermutigen, das stand fest. Es war der Vorabend einer wichtigen Prüfung seines Lehramtsstudiums. Er hatte sie vorher zweimal in den Sand gesetzt. Morgen war die letzte Gelegenheit, diese Prüfung abzulegen. Ansonsten hätte er sein Studium aufgeben müssen. Er schaute tief in diesen Abgrund und schluchzte vor mir wie ein kleiner Junge. Und auch in mir stiegen die Zweifel auf, ob er sich mit Mathe, Physik auf gymnasiales Lehramt nicht übernommen hatte. Helmut war begeistert, besonders von Physik. Irgendwann hatte er vor mir mal Gegenstände geworfen, weil er so fasziniert war von der Rotation und von den Körpern und was die Masse der Körper mit den Rotationsachsen macht. Also er hat einen Gegenstand genommen, hat den so rotieren lassen und hat dann über die Rotationsachsen doziert. Das Dumme war nur immer, wenn er da über Rotationsachsen gesprochen hat, dann griff auch irgendwann mal die Schwerkraft und meistens bevor er fertig war mit Erklären. Aber er war begeistert von Physik. Helmut liebte dieses Fach, aber diese Liebe wurde nicht wirklich erwidert. Schon in der Schulzeit hatte er sich mit Mathe und Physik als Leistungskurs scheinbar übernommen und sein Abitur mit Ach und Krach und nur nach 2 Ehrenrunden bestanden. Und jetzt saß er da vor dem Scheiterhaufen seines Studiums, vor dem Scherbenhaufen seines Studiums, ein geknickter und mutloser Helmut. Mir fiel nichts Besseres ein, ich hatte da gerade angefangen, Theologie zu studieren, als mit ihm zu beten. Irgendwann hat er sich beruhigt und den Entschluss gefasst, sich nicht krank zu melden, sondern rauszugehen und sich der Prüfung zu stellen. Ich lese euch von Petrus, wie er rausgegangen ist und sich einer Prüfung gestellt hat. Aus Matthäus 14, Verse 28 bis 32. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Wir beten nochmal. Vater im Himmel, danke für diesen packenden Bericht, spannenden, unglaublichen Bericht. Das können wir uns gut vorstellen, da erscheinen sofort Bilder vor unserem inneren Auge. Du weißt, was uns festhält. Du weißt um unsere inneren Fesseln, unsere inneren Ketten. Das, was uns hindert, rauszugehen auf neues, unvertrautes Terrain. Ja, ich danke dir, dass du nie die Übersicht verlierst und dass du genau weißt, welche Lebenssituationen hier vor dir sitzen und was uns in den Knochen steckt und was uns festhält. Und ich danke dir, dass du da bist und wir laden dich ein, dass du heute Fesseln löst, dass du unsere Herzen mit Mut und mit Entschlüssen füllst, rauszugehen. Amen. Die Jünger heißen unter anderem deshalb Jünger, weil sie jünger waren als meist angenommen. Sie waren Teenager, also in den alten Streifen, Zeffirelli und so, da werden sie immer als bärtige Männer mittleren Alters dargestellt, aber sie waren wahrscheinlich eher Teenager und Petrus war vermutlich der Älteste unter ihnen. Es gibt so eine Stelle, da geht es um Tempelsteuer und dass sie die entrichten mussten. Man weiß, ab dem 25. Lebensjahr mussten Tempelsteuern entrichtet werden. Und als Jesus gebeten wurde, trug Petrus das an ihn heran und dann weist Jesus ihn an, auf eine sehr skurrile Art und Weise für ihn, also für Petrus und für sich selber, Tempelsteuer zu entrichten. Das lässt darauf schließen, dass Petrus und Jesus über 25 waren, aber die anderen Jünger eben jünger. Die anderen vergleichsweise jungen Jünger, die werden also Petrus gefragt haben, wie das so war, auf dem Wasser zu gehen. Und vielleicht hat er ungefähr so geantwortet, rausgehen ist wie Fenster öffnen, nur krasser. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ihm gefragt haben und dass Petrus erzählt hat, genau. Heute der Abschluss einer Miniserie über Grundfragen der Lebensgestaltung vor Gott. Und ja, ich weiß nicht, wie geglückt das ist mit diesen Überschriften, nur krasser. Aber Gott hat sich wirklich so etwas Krasses ausgedacht, wie wir unser Leben vor ihm gestalten sollen und gestalten dürfen. Und es ist gerade nicht so, dass wir permanent und unter großen Anstrengungen versuchen müssten, seine Regeln zu befolgen und seinen Maßstäben zu genügen. Der Kernpunkt unserer Lebensgestaltung vor Gott ist, eine Gestalt soll sichtbar werden in unserem Leben, und zwar die Gestalt Jesu. Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Das ist die Lebensgestaltung, die Gott sich für uns gedacht hat. Dass Christus, dass diese wunderbare Person, von denen wir in den Evangelien lesen, dass sie in uns persönlich und in uns als Gemeinde sichtbar wird, Gestalt gewinnt und dass die Wirkungen, die von diesem irdischen, geschichtlichen Jesus ausgegangen sind, dass die von uns ausgehen und dass die von uns als Gemeinde ausgehen. Wenn wir uns da mal so den Puls fühlen, dann könnte man ein bisschen hysterisch werden. Mir geht es tatsächlich manchmal so, dass ich denke, also die Ströme, die von mir ausgehen, die sind vielleicht kaum messbar. Und von der Gemeinde, und ich bin immer sehr erfreut, wenn ich irgendwo den Eindruck habe, da geht tatsächlich eine Wirkung von dieser Gemeinde aus, die ich von Jesus kenne. Also eine gewisse Hysterie an dieser Frage und eine gewisse Nervosität und ein gewisses Beten, Fragen und Suchen ist total angebracht. Seine Gestalt soll sichtbar werden in deinem Leben und vor allen Dingen in unserem Leben als Gemeinde. Wir müssen auf der anderen Seite auch nicht in Panik ausbrechen, das lässt sich nicht erzwingen. Es wächst. Und für dieses Wachstum braucht es vor allen Dingen Raum und Geduld. Und wir vergessen manchmal, dass Jesus ja auch knapp 30 Jahre als relativ unauffällige geschichtliche Gestalt so durchs Palästina gewandert ist und gelebt hat. Vielleicht hier und da gab es mal besondere auffällige Momente, aber die Zeit seiner Wirksamkeit, seiner außergewöhnlichen Wirksamkeit, die war erst nach ungefähr 30 Jahren reif. Und in mir erhärtet sich der Eindruck, dass das mit uns persönlich und auch mit uns als Gemeinde auch so ist, dass es manchmal lange Phasen von Reifung und von Stille gibt. Aber wir sollten nie vergessen und wir dürfen nie vergessen, dieses Bild, dieses Ziel, Christus soll in seiner Schönheit, mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen Gestalt gewinnen. Das ist das Ziel der Lebensgestaltung vor Gott. Und der Trick ist, um es mal etwas platt zu sagen, der Trick ist eben nicht, dass wir versuchen, einem Idealbild nachzueifern, bis wir irgendwann mit hängender Zunge feststellen, dass wir es nicht schaffen, sondern es ist tatsächlich eher wie bei einer Schwangerschaft, so wie Paulus es sagt. Deshalb spricht das Neue Testament auch von neuer Geburt oder von Wiedergeburt. Christus soll zur Welt kommen in uns. Sieht man auch nicht sofort, aber wenn man so will, wir sind schwanger mit Christus. Und irgendwann mal sollte das unübersehbar werden bei einer gesunden Schwangerschaft. Lebensgestaltung vor Gott. Und er selbst ist die Erfüllung des Gesetzes. Paulus sagt in Römer 10, Christus ist das Ende des Gesetzes oder man kann auch sagen die Vollendung des Gesetzes. Und diese ganzen Maßstäbe Gottes, die wir auch nicht irgendwie runterdrosseln, reduzieren, vereinfachen sollten, bis sie zu unserem Leben passen, diese Maßstäbe, diese hohen Maßstäbe, Christus selbst will sie durch uns erfüllen. Es fängt damit an, dass du ihn einlädst. Also sollte jemand hier sein, für den das völlig neu ist, der das zum ersten Mal hört, man kann Christus einladen, in sein Leben zu kommen. In Offenbarung 2, gegen Ende, da heißt es von Jesus, oder sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und mir auftun, zu dem werde ich eingehen und mit ihm essen, das Abendmahl mit ihm halten. Also wenn du die Stimme Jesu hörst und wenn du spürst, Christus klopft bei dir an oder wenn du das noch nie getan hast, dann ermutige ich dich zu diesem ganz persönlichen Schritt, diese wunderbare Gestalt, Jesus, die auferstanden ist und die lebt, einzuladen in dein Leben. Kann sein, dass du diese Botschaft schon lange kennst, vielleicht schon aus dem Kindergottesdienst, aus der Jugend, wie auch immer. Kann sein, dass du diese Botschaft zum ersten Mal hörst. Aber wenn du das noch nie getan hast, dann ermutige ich dich, mach das. Es ist eine ganz persönliche Angelegenheit, dass du Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen. Also das ist erstmal die Grundlage dafür, dass wir unser Leben mit Gott und vor Gott gestalten können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Christus in unserem Leben angekommen ist. Und er macht sich bemerkbar. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber Christus macht sich in unserem Leben bemerkbar. Er wird dir Gewissheit schenken, dass er da ist. Wenn es an der Stelle irgendwie klemmt, wenn da eine tiefe Unsicherheit bei dir ist, dann mache ich dir Mut. Bring das ins Gebet. Anita hat es vorhin erwähnt, im Anschluss an den Gottesdienst besteht hier vorne die Möglichkeit, einfach für alle möglichen Anliegen, aber auch eben für dieses Anliegen, Gebet in Anspruch zu nehmen oder gemeinsam zu beten. Geh nicht belastet mit einer großen Unsicherheit nach Hause, sondern lass dir Lasten abnehmen heute. So, davon, dass Jesus in einem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben angekommen ist, wird er noch nicht gleich sichtbar. Der Helmut, den ich eingangs erwähnt hatte, mit seiner Faszination für Physik, wunderbarerweise kannte er sich auch sehr gut mit Computern aus und er hat mir meinen ersten Computer eingerichtet. Und es gab damals so ein Patent bei diesen ganzen Gerätschaften, die zu einem Computer gehören, also irgendwie Diskettenlaufwerk, Monitor, Drucker und Joystick, alle möglichen, diese, was man Peripherie nennt, also was man irgendwie dazu braucht, damit so ein Computer, damit man damit arbeiten kann. Es gab so ein bestimmtes Patent, das nannte sich Plug and Play. Die Experten unter uns, die kennen das vielleicht noch. Es firmierte damals eher unter dem Namen Plug and Pray. Also die Idee von den Leuten, die sich das ausgedacht haben, man steckt ein Gerät ein und es läuft. Man kann sofort loslegen. Aber die Leute, unter anderem mein Freund Helmut, der wusste genau, es reicht nicht, das Gerät einzustecken. Da kann man ganz schön ins Schwitzen geraten. Diese Geräte, Drucker, was da so alles anfällt, das muss installiert werden. Ich weiß noch, ich hatte, als ich hier anfing, genau, da hatte ich Windows 98 auf meinem Rechner und der hat so einmal im Jahr, da musste ich alles neu installieren. Das war immer so eine Nacht. Da habe ich jede einzelne Grafikkarte, alles Mögliche musste ich installieren. Das heißt nicht, dass ich das Gerät aufgeschraubt habe und die Dinger da reingesteckt habe, sondern ich musste meinem Computer sagen, dass die Sachen da ist. Ich musste Programme runterladen, damit mein Computer diese Peripherie, Tastatur, Monitor, Drucker, damit er das erkennt. Also wer mit diesem ganzen Computersprech nichts anfangen kann, davon, dass ein neuer Heizkessel in deinem Keller ist, hast du noch nicht sofort eine warme Wohnung. Du musst das Gerät anschließen, du musst das mit den Versorgungsleitungen verbinden, zusammenschrauben. Ne? Nächsten Wochen, Monate könnte das sehr relevant werden. Das muss angeschlossen sein, damit man was davon hat. Und so ähnlich ist das auch mit Christus in uns. Wenn wir ihn eingeladen haben, ist das noch nicht sofort gegeben, und das passiert nicht automatisch, dass diese Gegenwart Jesu in unserem Leben, dass sie wirksam wird, sondern wir müssen sie sozusagen anschließen. Wir müssen Christus in uns, wir müssen ihn anschließen. Ich weiß, sehr schwacher Vergleich, aber das passiert vor allen Dingen in unserem Denken. Dass wir davon ausgehen, dass wir damit rechnen, dass dieser Christus da ist. Dass wir Gott einfach täglich dafür danken, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass der bei uns ist, dass der bei uns begleitet. Wir können das auch kultivieren, indem wir in der Bibel lesen, indem wir im Austausch sind mit anderen Christen. Das trägt alles dazu bei, dass die Gegenwart Jesu in uns, dass die in unserem Leben Anschluss findet und dass wir ihn mit hineinnehmen in all die Bereiche unseres Lebens, unserer Arbeitswelt, bis in unser Ernährungsverhalten, unsere Sexualität, unser Verhältnis zu unserem Körper, unsere Beziehungen. Da überall will Christus mit hineingenommen werden. Das passiert nicht automatisch. Es braucht immer wieder, dass wir ihm Türen öffnen, dass wir nicht blocken und sagen, Jesus, ja, ich will so denken, wie du denkst. Und ich will mit deiner Gegenwart wirklich rechnen. Darum ging es, genau, der letzte Teil, das war Ende August. Denken ist wie Google, nur krasser. Also da ging es darum, dass wir unser Denken erneuern. Der Apostel Paulus sagt, werdet erneuert durch Erneuerung eures Sinnes, durch Erneuerung eures Denkens. Heute der Impuls, rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser. Petrus geht raus, er geht aus dem Boot raus und das ist erstmal ein Wagnis gewesen, eine unbequeme Erfahrung. Irgendwie war Petrus offenbar neugierig, er hat es gesehen, er wollte es auch ausprobieren, aber es ist definitiv ein Wagnis gewesen. Rausgehen gehört zu den ganz grundsätzlichen Bewegungen des Glaubens. Gesunder Glaube geht raus, verlässt die Komfortzone und probiert mal was Neues. Gesunder Glaube zieht sich nicht zurück auf Erfahrungen, auf Dinge, die immer schon funktioniert haben, sondern gesunder Glaube wagt sich immer mal wieder raus. In dem Bewusstsein, Jesus ist da und der braucht neue Räume, auch um sich zu zeigen, um seine Wirksamkeit zu entfalten. Es ist nicht gesund, wenn wir als Christen immer nur Dinge anpacken, die wir zur Not auch alleine ohne Gott hinkriegen. Es ist nicht gesund als Gemeinde, wenn wir immer nur Dinge anpacken, die wir zur Not auch ohne Gott hinbekommen. Sondern gesunder Glaube zeigt sich gerade darin, dass wir auch mal Sachen anpacken, wo wir beten müssen, weil wir wissen, es klappt nicht. Ohne Gottes Hilfe kann das nicht funktionieren. Es braucht für eine Gemeinde und es braucht für einen gesunden Glauben immer wieder Entschlüsse. Ich wage etwas, ich frage vielleicht vorher auch Jesus, darf ich kommen, darf ich das mal ausprobieren, darf ich mich rauswagen? Es gehört zum gesunden Glauben dazu. Gott schickt einen mundfaulen Schafhirten, ausgerüstet mit einem Hirtenstab, ins antike Zentrum der Weisheit und Macht, an den Palast des Pharao. Mose musste sich rauswagen und er hatte Beklemmungen, weil er schlecht reden konnte. Und Gott schickt diesen Hirten mit seinem Stab ins Zentrum der Macht und Weisheit. Priester, ausgerüstet mit Posaunen, schickt Gott gegen die Mauern von Jericho. Josua, die Landnahme. Das konnte menschlich gesprochen nicht klappen, diese Festung einzunehmen. Nicht mit Posaunen. Gott schickt 300 unbewaffnete Männer in die Schlacht mit 120.000 Midianitern, Gideon. Er musste sich rauswagen. Ohne Gottes Hilfe wäre das nicht gegangen. Gott schickt einen Hirtenjungen ausgerüstet mit einer Zwille, würden wir wahrscheinlich sagen, ins Duell mit einem schwer bewaffneten Elitesoldaten. David gegen Goliath. Und das erwähnte ich vor einigen Wochen schon. Gott schickt Musiker in die erste Schlachtreihe. Gott hat merkwürdige Ideen. Und ich bin sicher, dass diese Helden, dass sie in diesem Moment nicht unbedingt sich sehr mutig gefühlt haben. Jesus schickt seine Jünger ausgerüstet mit 5 Broten und 2 Fischen auf eine Meute von 5000 hungrigen Menschen. Jesus sagt ja auch einmal, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, habt ihr keinen Anteil, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und ich glaube, dass es bei diesem Vergleich oder bei diesem Aufruf zur Umkehr, dass es um diese Unbekümmertheit von Kindern geht. Das ist so ein Merkmal von Kindern. Sie probieren Dinge einfach aus. Sie erobern Neuland, auch wenn sie sich eine blutige Nase holen. Sie machen das einfach. Sie sind unbekümmert, vor allen Dingen, wenn die Eltern in ihrer Nähe sind. Sie fühlen sich sicher und sie probieren Neues aus. Sie sind unbekümmert. Ich habe mal gelesen, so bis zum Alter von 25 Jahren ist so ein bestimmter Hirnbereich noch nicht so ganz fest. Also ihr unter 25-Jährigen, ihr habt in gewissem Sinne eine weiche Birne. Ihr macht euch noch nicht zu viel Kopf um die Folgen eures Handelns. Und das ist im Reich Gottes ein Vorteil. Ja, gute Planung, gute Überlegung hat auch seinen Wert. Aber es gibt Schritte im Glauben, da ist es nicht schlecht, wenn man sich nicht zu viel Gedanken macht, sondern wenn man losgeht. Ich habe euch eingangs von meinem Freund Helmut erzählt. Helmut, dem war diese kindliche Unbekümmertheit völlig abhanden gekommen nach 2 versemmelten Prüfungen. Er schaute wie Petrus auf Wind und Wellen und ihn verlor, seinem Namen zum Trotz, der Mut. Ich bin sicher, hier sitzen Leute, die sind genau wie Petrus ins Schwimmen geraten. Die sind vielleicht auch mal abgesoffen, in einen Strudel geraten, den stand oder steht vielleicht das Wasser bis zur Kehle. Den ist vielleicht der Boden unter den Füßen verloren gegangen oder der Allerwerteste auf Grundeis. Diese Erfahrungen, die stecken uns natürlich in den Knochen. Und sehr oft fühlen solche Erfahrungen von Scheitern, solche Niederlagen dazu, dass wir Entschlüsse fassen, etwa in der Art, dieses Risiko gehe ich nicht mehr ein. Ich wage mich nicht nochmal heraus. Ich lehne mich nicht nochmal so weit aus dem Fenster. Denk mal darüber nach. Ich glaube, Gott ist das wichtig. Ich glaube, Gott will einzelne Leute auf solche Entschlüsse ansprechen. Manchmal ist uns das gar nicht mehr bewusst. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Wenn wir eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, wir merken uns das und wir fällen manchmal tiefsitzende Entschlüsse und sie werden zur zweiten Natur, dass wir bestimmte Wagnisse nicht mehr eingehen. Und das kann ein Gefängnis sein, es kann eine Fessel sein, die unser Leben einschränkt und die vor allen Dingen dem Christus in uns keine Räume gibt, nichts mehr zutraut. Vielleicht hockst du zusammengekauert, gelähmt von Angst wie Helmut in deiner Komfortzone und wagst dich nicht hinaus. Vielleicht sitzt du in einem Kummerkahn. Vielleicht hast du dich vor deinem Arbeitgeber, vor deinem Chef, vor deinem Vorgesetzten zurückgezogen. Vielleicht hast du dich aus einem Team zurückgezogen. Vielleicht aus der Arbeitswelt komplett zurückgezogen. Vielleicht hast du das abgehakt, dieses ganze Thema. Vielleicht, wie Helmut, bist du vor einer Prüfung geflüchtet. Vielleicht hast du dich auch aus Gemeinde geflüchtet. Vielleicht bist du aus deinem Hauskreis rausgegangen? Vielleicht bist du irgendwie aus deiner Partnerschaft geflohen, hast dich zurückgezogen. Vielleicht äußerlich, aber vielleicht auch nur innerlich. Vielleicht hast du dich zurückgezogen von unserer Aufgabe, Menschen von Jesus weiterzusagen, von unserem Glauben weiterzusagen. Und Jesus rüttelt an solchen Entschlüssen. Das sind keine guten Entschlüsse. Und Jesus wirbt um dein Herz. Revidier doch diesen Entschluss. Wag dich mit mir zusammen neu raus. Auch wenn du vielleicht Nervensausen und Hosenflattern und Fracksausen, alles Mögliche kriegst, wag dich neu raus. Geh neu einen Schritt aus deiner Komfortzone, aus deinem Rückzugsgebiet. Wenn ich dich dazu ermutige, dann kann ich dir leider nicht die Garantie geben, dass es immer klappen wird. Im Gegenteil, ich kann dir sogar garantieren, du wirst dir bei solchen Wagnissen, bei solchen Ausfällen sehr wahrscheinlich das eine oder andere Mal einen blauen Fleck holen. Du hast berechtigte Befürchtungen. Du wirst dir wahrscheinlich auch wehtun. Aber wenn wir uns nicht rauswagen, dann geben wir Gott keine Möglichkeit, dann geben wir auch dem Christus in uns keine Möglichkeit, seine wunderbare Gestalt zu zeigen. Und das Wunderbare ist, wenn wir absaufen bei einem Versuch, uns hinauszuwagen, wenn wir absaufen, unser Gott ist berufsmäßig jemand, der aus dem Dreck, aus dem Schlamm herauszieht. Psalm 69, das ist sehr bildlich, der Anfang. Ich versinke in tiefem Schlamm. Aber der Psalm, der endet anders. Gott ist schon immer jemand gewesen, der herausgezogen hat. Er hat Petrus aus dem Wasser herausgezogen. Wasser ist in der Bibel ein Bild auch für Chaos. Begegnet schon in 1. Mose 1, Vers 1. Die Erde war wüst und leer, chaotisch, tohu wabohu. Da war eine Urflut. Und genauso wie Jahrtausende später Jesus über dem See geht, so bewegt sich bei der Schöpfung der Heilige Geist oberhalb des Chaos. Der Heilige Geist geht im Chaos nicht unter, der ist drüber. Und man kann diesen Schöpfungsbericht so lesen, dass Gott sozusagen aus dem Chaos die geordnete Welt herauszieht. Gott zieht Mose aus dem Nil. Gott zieht Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus. Er zieht Petrus aus dem See Genezareth und er wird auch dich aus deiner Krise herausziehen. Und auch wenn du mal strauchelst oder wenn du mal absäufst in Zukunft bei einem Wagnis, er wird dich herausziehen. Mir steckt das ein bisschen in den Knochen. Letzte Woche habe ich mich an einer Stelle rausgewagt und ich habe mich hinterher gefühlt wie ein geprügelter Hund. Ich weiß nicht, was draus geworden ist, was Gott draus gemacht hat, aber ich habe mich hinterher richtig schlecht gefühlt, als wäre ich abgesoffen. Und dank sei Gott, schon am Freitag in einer Gebetszeit hat Jesus mich wieder an die Oberfläche geholt. Helmut ist rausgegangen und hat sich im dritten Anlauf der Prüfung gestellt und er hat sie bestanden. Einige Jahre später hat er sein erstes Examen für das gymnasiale Lehramt mit sehr gut bestanden und später auch sein Referendariat für das gymnasiale Lehramt mit Bestnoten abgelegt. Und ich weiß, dass Helmut ein ausgezeichneter Lehrer ist, nicht nur wegen seiner fachlichen Qualifikation. Helmut wird immer ein Mutmacher sein. Er wird immer Mitgefühl haben mit Schülern, die Prüfungsangst haben, die Verständnisschwierigkeiten haben. Er wird jemand sein, den Gott gebraucht, um Leute rauszuziehen. Und das ist so viel mehr wert als die fachliche Qualifikation. Helmut ist ein ermutigendes Beispiel für jemanden, der sich nach Gebet hinausgewagt und den Forderungen gestellt hat. Corrie ten Boom sagte einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Nennen wir sie Helmut. Ich möchte dich zum Schluss in einer ganz bestimmten Weise ermutigen, Helmut zu zeigen. In einer guten Woche, in der Woche vor der Bundestagswahl vom 18. bis 21. September, machen wir auf dem Theatervorplatz mit einigen Gemeinden, mit einigen Christen aus anderen Gemeinden, Methodistengemeinde, Landeskirchliche Gemeinschaft ist dabei, aus Bohmte die Gemeinde. Wir machen einen Einsatz auf dem Theatervorplatz. Wir versuchen, ins Gespräch zu kommen mit unseren Mitbürgern aus Osnabrück. Ich habe das schon 2-3 Mal gemacht. Es war für mich auch ein Wagnis. Also es fiel mir nicht so leicht, hier vorne zu stehen. Und zu reden fällt mir manchmal leichter, als im 1:1 Leute anzusprechen. Ich hasse es, wenn ich selber in der Stadt bin, angequatscht zu werden. Deshalb hatte ich erhebliche Skrupel, in den letzten Jahren da Leute anzusprechen. Aber ich habe es inzwischen als eine Gelegenheit entdeckt, nette Leute kennenzulernen. Und ich lade euch ein, mit dabei zu sein. Vielleicht richtig sich auch eingliedern zu lassen in das Team. Wir haben am kommenden Samstag hier im Hause in 6 Tagen 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr haben wir eine Einführung in das Format, wie wir da auftreten wollen, wie wir mit den Leuten ins Gespräch kommen wollen. Herzliche Einladung, kommender Samstag, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, dazu zu stoßen, sich briefen zu lassen. Wem das zu heiß ist, kommt einfach dann vorbei. Ne? Also ab dem 18. September, 14 bis 18 Uhr, sind wir da auf dem Theatervorplatz und ihr könnt auch einfach mal so vorbeikommen und eine Tasse Kaffee trinken und euch so vortasten. Ich mache euch Mut, wagt euch mal vor und rechnet damit, Jesus ist da. Ne? Wenn ihr den irgendwann mal eingeladen habt in euer Leben, dann ist der da und es könnte eine Gelegenheit sein, dass der sich zeigt. Ist mir 2-3 Mal passiert bei dieser Gelegenheit. Ich möchte euch zum Abschluss ein Bild zeigen, auch für so einen Moment des stillen Gebets. Das ist eine ungewöhnliche Jesus-Darstellung. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir uns rauswagen. Dass Jesus nach unserer Hand greift und uns wieder hochzieht. Ich hoffe, es ist erkennbar. Das ist Jesus aus der Perspektive des abgesoffenen Petrus. Streckt die Hand entgegen. Lass uns eine Minute still werden und Jesus vielleicht diese Entschlüsse bringen. Vielleicht ist euch was bewusst geworden, wo ihr einen Entschluss für Rückzug gefällt habt. Und dann wäre es gut, wenn ihr diesen Entschluss Gott gebt und wenn ihr Jesus es zutraut, das zu überwinden und euch in ein neues Land zu führen. Wir werden still. Ja, ich möchte noch einen Eindruck sagen, bevor ich mit Gebet schließe. Und Anita, du kannst auch schon mal kommen. Ich glaube, dass Gott insbesondere Eheleute ansprechen will. Das klingt jetzt überhaupt nicht nach Reich Gottes und Evangelium und Evangelisieren, aber da fängt es an. Das Reich Gottes fängt in unseren Partnerschaften, in unseren Familien an. Und ich glaube, dass Jesus seinen Finger legen möchte auf Entschlüsse, sich zurückzuziehen, sich einem Partner nicht mehr zu zeigen, sich den Kindern oder den Eltern nicht mehr zu zeigen. Du musst keine Panik bekommen. Jesus ist da und er hilft dir. Schau dir das Bild an. Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Er will dich da herausziehen. Jesus, ja, wir danken dir, dass du uns siehst und danke, dass du um diese ganz, ganz persönlichen innersten Dinge, die uns bewegen und beschäftigen und manchmal zur Verzweiflung treiben, dass du darum weißt. Und danke, Herr, dass deine Hilfe schon bereitsteht für uns, deine ausgestreckte Hand.